Lass uns beten. Vater, mit leeren Händen stehen wir auch zu Beginn dieses Jahres vor dir. Denn wir haben nichts zu bringen, aber wir halten sie dir hin, weil wir von dir erbitten, dass du redest, dass du Neues schaffst in uns und in unserem Leben. So segne du uns beim Hören auf dein Wort und verändere du uns. Hilf du uns, dass wir offen sind für dich, für deine Gegenwart, für dein Reden und für deinen Ruf. Das bitten wir in Jesu Namen und in der Kraft des Heiligen Geistes. Amen. An dieser Stelle schon mal ein gesegnetes neues Jahr an euch alle. Falls ich jemanden nicht persönlich das wünschen kann, an dieser Stelle auch an alle Leute im Livestream. Gott segne euch und möge das, was ihr heute auch hört in der Jahreslosung, in diesem Jahr Wirklichkeit werden. Dass Gott etwas Neues schafft. Und bevor wir in den Bibeltext einsteigen, möchte ich euch gerne zwei Fragen weitergeben. Klickst du in die Predigtfolie rein? Das sind zwei Fragen, die mir zwischen den Jahren von meinem Schwager gestellt wurden. Der ist sehr, sehr gut da drin. Fragen zu stellen. Die erste Frage ist, was willst du im alten Jahr zurücklassen? Was willst du im alten Jahr zurücklassen? Guck mal unter Predigten, ich habe sie eingefügt in dem Ordner. Ich habe sie vielleicht nicht in die Playlist rein, aber die ist in den Predigten drin. Und das Zweite ist, was möchtest du in diesem Jahr, dass es zunimmt? Was möchtest du zurücklassen? Und was möchtest du, dass in diesem Jahr, in diesem neuen Jahr zunimmt? Diese beiden Fragen stellte mir mein Schwager, als wir so zusammensaßen und als wir uns so unterhielten, bewegte ich diese Fragen. Es war gar nicht so leicht, das zu sagen. So ein paar Sachen kamen mir sofort. Was will ich zurücklassen? So ein paar Kilogramm vielleicht oder ein paar vergangene Geschichten und so weiter. Was möchtest du aber, dass in diesem Jahr zunimmt? Und ich bewegte diese Fragen und merkte, die passen ja eigentlich sehr gut auch zu der Jahreslosung. Darum habe ich diese Predigt auch mit einer Frage überschritten. Denn wir haben eben diese Jahreslosung gehört. Der, der auf dem Thron saß, sagt, ich mache alles neu. Den ersten Teil dieses Verses aus Offenbarung 21. Und ich stellte mir die Frage, wie kann die Hoffnung dieses Satzes, wie kann die Hoffnung dieser Botschaft, dass Gott sagt, ich mache alles neu, uns und unser Jahr prägen? Aber um eine gute Frage zu beantworten, muss man manchmal viele kleinere Fragen stellen, weil eine Frage viel zu groß ist, also muss man sie aufstückeln. Darum, die drei Punkte der heutigen Predigt gliedern sich eigentlich auch in drei Fragen. Was ist eigentlich diese Hoffnung dieser Botschaft? Was ist die Hoffnung dieser Botschaft? Das macht sie eigentlich aus. Warum brauchen wir diese Botschaft? Und wie wird diese Botschaft zum Teil meiner Realität? Was ist die Hoffnung, warum brauchen wir sie und wie wird sie zum Teil meiner Realität? In der Lesung eben haben wir diesen Text schon gehört und ich werde ihn nicht noch einmal vorlesen, sondern ihn entfalten an unterschiedlichen Stellen. Aber es ist ein besonderer Text, der im Grunde einen Abschluss eines Buches einleitet. Es ist wie ein Musikstück, so hat es N.T. Wright, ein Theologe aus Großbritannien, einmal beschrieben. Er sagt, die Offenbarung ist wie so ein Musikstück, das unterschiedliche Höhen und Tiefen hat und an Dynamik zunimmt. Aber wenn ihr klassische Musik kennt, dann merkt ihr, dass manchmal so ein Aufbau da ist. Und ihr kennt es vielleicht auch aus Hans Zimmer Musik bei Filmen. Die nimmt auf, bis so ein Peak kommt und man atmet durch und plötzlich wird es entspannt und ruhig. Und so ist es auch bei der Offenbarung. Die Dynamik nimmt zu und die unterschiedlichen Episoden nehmen zu, die sieben Siegel und so weiter und so fort und die endgültige Schlacht und dann dieses Bezwingen des Feindes und dann dieses Durchatmen. Und bei diesem Durchatmen startet eigentlich Offenbarung 21. Diese Episode, wo das neue Jerusalem beschrieben wird. Voller Schönheit, voller Kraft. Und mittendrin in diesem Abschnitt finden wir Offenbarung 5. Offenbarung 5 fasst im Grunde so die Sachen zusammen, die in dem ersten Teil unseres Bibeltextes, den wir hatten, vorkommen. Dieses neue Jerusalem, wie es beschrieben wird. Und dann, was er macht und was es eigentlich noch beinhaltet. Und wir sehen, wie Gott etwas Neues anschafft. Und was bedeutet es? Was bedeutet es, wenn der auf dem Thron saß, sagt, ich mache alles neu? Was bedeutet dieses Entspannen? Okay, der alte Versuch hat nicht so geglückt und ich mache jetzt alles neu? Ist es das? Ist es diese Hoffnung, die uns Christen manchmal vorgeworfen wird? Ja, ihr Christen, eigentlich wollt ihr gar nicht auf dieser Welt leben. Ihr flieht innerlich. Ihr flieht eigentlich vor der Verantwortung, die in dieser Welt da ist. Und wisst ihr, das sage nicht ich. Das hat ein berühmter Mann gesagt, dessen Lied wir vorhin gesungen haben. Dietrich Bonhoeffer. Er hat uns Christen eigentlich Feigheit vorgeworfen, weil wir in einer Weltflucht leben. Wir sehen uns auf einen Himmel, der noch nicht da ist. Und wir denken, okay, Gott kommt und der zerstört das. Aber wenn wir genau sehen, dann ist diese Botschaft, die wir hier sehen, voller Hoffnung für diese Welt. Denn Johannes schreibt dieses Buch und Gott gibt es Johannes in Auftrag, um seine Gemeinde in einer unfassbar schwierigen Zeit zu trösten. Es ist ein Trostwort für die Gemeinde der damaligen Zeit, die enorme Verfolgung erlebt hat. Nicht so ein bisschen Seitenblicke, Geläster von Arbeitskollegen und Nachbarn, die uns für, ja, die Frommen, die brauchen Gott halt. Nee, das war Verfolgung in vollem Maßstab. Es hat bei Nero erst so richtig Fahrt aufgenommen, weil er gemerkt hat, oh, die Christen, die kann ich gut instrumentalisieren, um meine Fehler zu vertuschen. Typischer politischer Move. Ich suche mir eine Minderheit und die mache ich für meine Fehler und meine Sachen verantwortlich. Und wir reden von Grausamkeiten, die wir uns kaum vorstellen können. Dass Christen als menschliche Fackeln in Rom die Straßen bei Nacht erhellten. Wir reden davon, dass Menschen ihre Existenz verloren, weil sie nicht mehr arbeiten konnten. Wir reden davon, dass wenn man sich nicht gebeugt hat, man um sein Leben fürchten musste, weil man dann im Kolosseum gegen Raubkatzen antreten musste. Schlimme Verfolgung und in diese Situation, wo die Christen sich fragten, das geht jetzt nicht nur ein paar Jahre so, das ist jetzt schon über Jahrzehnte und es nimmt immer mehr zu. Und unter dem damaligen Kaiser, unter dem Johannes gelebt hat und diese Vision empfangen hat, wurde das nur noch schlimmer. Und die Christen fragten sich, wie geht es weiter? Gibt es irgendwie ein Ende? Was ist die Botschaft? Das ist doch nicht das, wofür wir erlöst wurden. Und Gott offenbart ihm diesen Plan, den er mit der Menschheit und mit der Welt hat und zeigt ihnen das Ziel, auf das sie hinleben, für das sie leiden, wofür das alles bestimmt ist. Und das gibt ihnen Hoffnung. Und dieser Schlussakkord ist der Trost für die damalige Kirche, aber auch für uns selbst. Für die Christen damals in der heutigen Türkei und Griechenland, aber auch für uns heute. Und etwas, was immer wieder vorkommt, ist, haltet fest, seid treu, dann werdet ihr das erleben, dann werdet ihr Teil davon sein, was Gott vorhat, nämlich sein Reich endgültig aufbauen. Ich mache alles neu. Das ist Hoffnung. Nicht das Leid wird das Ende meiner Geschichte bedeuten. Nicht die Verfolgung, nicht die Worte, die andere über mich gesagt haben, sondern meine Geschichte endet nicht im Leid. Sie endet nicht in dem Scheitern, sie endet nicht in den Worten, die andere über mich gesagt haben, sondern meine Geschichte endet, wie Gott und sein Reich vom Himmel in meine Welt hineinbricht. Und das ist das Wichtige an dieser Botschaft. Und vielleicht räumt es mit so einigen Vorurteilen auf. Die Hoffnung, die wir haben, ist greifbar. Sie ist physisch. Manchmal, und das dachte ich früher, herrscht so eine Vorstellung, wenn ich sterbe, dann werde ich irgendwann mal wie so ein Engel auf den Wolken sitzen, irgendwo im Himmel, und es wird alles gut. Dann sehe ich halt so ein bisschen aus wie ein Kleinkind, aber hey, ich bin irgendwo im Himmel. Dann juckt mich das Ganze nicht. Aber das Interessante ist, wenn wir Offenbarung sehen, bricht Gottes Welt hinein in unsere Welt. Sie kam von Gott aus dem Himmel herab. Also aus der Dimension des Himmels bricht diese neue Realität hinein. Und Johannes ringt mit dieser neuen Realität, weil er keine Worte dafür hat. Er hat keine Worte, um es zu beschreiben. Deswegen beschreibt er es in Negation. Es ist nicht wie, es ist nicht wie. Aber alle Begriffe, die es beschreiben, sind physisch. Die Bilder, die er verwendet, sind physisch. Also nicht wie kleine, süße, pummelige Engel auf Wolken, sondern mitten in unsere Welt hinein bricht dieses neue Reich, diese neue Welt. Nicht wir werden aus der Welt herausgerissen, sondern Gott kommt hinein. Vers 2, es kommt herab in Schönheit. Und Gott nimmt Wohnung bei den Menschen. Nicht er nimmt sie zu sich, um Wohnung bei ihm zu haben. Er nimmt Wohnung bei den Menschen, in der Schöpfung. Das, was wir durch den Heiligen Geist jetzt nur vage im Glauben greifbar haben, wird plötzlich Realität. Gott ist da, unwiderruflich, unbestreitbar. Seine Herrlichkeit erfüllt die ganze Schöpfung. Nicht ein wenig. Er wird bei ihnen wohnen. Er wird nicht nur so kurz auf Besuch kommen. Er wird bei ihnen wohnen und sie werden seine Völker sein. Nicht mehr ein Volk, seine Völker sein. Und Gott selbst, das wiederholt Johannes. Johannes betont es zweimal hier, nicht nur einmal. Gott selbst wird als ihr Gott bei ihnen sein. Dort, wo sie sind, in ihrer Welt. Nicht wir schaffen es. Gott ist der, der es hier tut. Und dann ab Vers 10 beginnt im Grunde die weitere konkrete Beschreibung, wie diese Stadt aussieht. Und sie wird physisch beschrieben mit Edelsteinen, Straßen, Mauern und Tore. Tore, die nicht geschlossen sind, aber Tore, Mauern, Flüsse, Früchte. Also alles Physische, real, aber von einer Art, die nicht mehr dem ist, was wir kennen. Und genau damit ringt Johannes. Denn er beschreibt etwas, was wir greifen können. Physik. Wir kennen nur Physisches. Wir kennen nichts Metaphysisches. Also nichts über unsere Physik hinaus. Wir als Menschen kennen nur das, was wir greifen, atmen, sehen, riechen, schmecken können. Weil wir in diese Welt hineingeboren sind. Das heißt, das ist unser Erfahrungshorizont. Bitte bleibt bei mir. Das ist wichtig, denn Gott kommt hinein, aber es ist so anders, dass Johannes diesen Begriff oder Gott diesen Begriff des Neuen beschreibt. Denn es ist nicht mit dem zu vergleichen, was vorher war. Denn wir kennen auch nur eine Welt, die voll ist mit Tränen. Schau die Nachrichten, schau die Schweiz an, die Menschen, die trauern. Das sind Tränen. Tragik pur. Da ist Tod. Da ist Trauer. Da ist Schmerz, Klagegeschrei. Das ist das, was wir kennen. Aber diese Welt wird so anders sein, dass wir es uns nicht vorstellen können, wie es ist. Und deswegen versucht Johannes es deutlich zu machen, es wird anders sein. Nur Gottes Gegenwart in der Beschreibung ist nicht in der Negation, weil wir einen Vorgeschmack darauf haben. Wir haben einen Vorgeschmack, wie es ist, wenn Gott plötzlich da ist. Aber das andere, und das ist die Hoffnung, das ist die Hoffnung der Christen damals, die sagt, Leute, eure Tränen werden getrocknet werden. Die Tränen, die ihr um euch, um eure Leute geweint habt, die werden gesehen und Gott wird sich darum kümmern. Eine Welt, in der Gott unmittelbar Tränen abtrocknet. Nicht nur durch ein Wort aus der Distanz, sondern durch seine unmittelbare, physisch greifbare und unfassbar tröstende Nähe. Und deswegen, das, was früher war, ist vergangen. Nicht, weil es gar nicht mehr existiert, sondern es ist so kategorisch anders, dass es neu ist. Wenn wir heutzutage an neu denken, dann denken wir oft an etwas Scheinendes, Unverwundetes, ganz Klassisches, Tolles. Und das Alte wird weggeschmissen, das brauchen wir nicht. Ich als jemand, der hier mit 5 Jahren hingekommen ist, war Sperrmüll zum Beispiel eine Erfahrung, die ich vorher nicht kannte. In Tadschikistan gab es sowas nicht wie Sperrmüll. Und ich weiß, wir waren in der Notwohnung, Papa kam mit einem Fernseher nach Hause. Und meine Mutter völlig aufgebracht. Woher hast du den her? Und wir haben doch gar kein Geld. Wir durften damals nur mit 100 D-Mark einreisen und Geld für den Fernseher war nicht da. Papa sagte, stell dir vor, die haben das auf die Straße gestellt. Jetzt hör auf, erzähl mir doch keine Märchen. Doch, und da stehen Schränke und Sofas und so. Mein Papa war von dem Konzept komplett, völlig, nee. Und meine Mutter, warum machen die das? Ja, die haben sich was Neues gekauft. Da war für das Alte kein Platz mehr. So geht Gott nicht mit uns und unserer Schöpfung um. Denn das hebräische Denken, was hierhinter steckt, das Neue baut auf dem Alten auf, aber es ist so anders neu. Ist so anders, dass es eigentlich wie neu ist. Jesus ist das Beispiel dafür. Als Jesus aufersteht, was macht er? Er geht zu seinen Jüngern, aber er ist so anders, dass er einen neuen Leib hat. Aber seine Wunden sind immer noch da, in die Thomas packen kann, oder? Er ist physisch. Er ist das Frühstück mit seinen Jüngern. Er ist leibhaftig da. Und doch so anders, dass er plötzlich im Raum erscheinen kann und dann wieder weg ist. Also merkt ihr, das ist so anders, dass wir eigentlich nichts dafür haben, keine Worte dafür haben. Und doch so besonders, dass es unsere Existenz überschreitet. Und das ist die Hoffnung, die dahinter steckt. Das Leid, der Schmerz, die Trostlosigkeit, die Hoffnungslosigkeit, die wir haben, mündet in dem, was Gott hier sagt. Ich mache alles neu. Deine Situation, dein Schmerz, deine Hoffnungslosigkeit wird nicht das letzte Wort haben. Ich werde es anders machen. Ich werde es voll machen mit meiner Herrlichkeit, mit meiner Liebe. Ich werde es erfüllen mit meiner Kraft. Darum schreib es auf. Das darfst du nicht vergessen. Das ist so wichtig, Johannes. Schreib es auf. Nicht das Leid hat das letzte Wort, nicht der Tod, nicht das Klagegeschrei, sondern meine Zusage, ich mache es neu. Und diese Zusage gilt auch uns. Das ist auch für uns Hoffnung. Nicht nur für diese Welt, sondern auch für deine persönliche Biografie, für den Schmerz, den du mit dir rumträgst, die Enttäuschung, vielleicht über die Beziehung zu deinen Kindern, vielleicht über die Krankheit, vielleicht darüber, dass du merkst, hey, du hast dein Leben nicht mehr so ganz im Griff. Vielleicht ist da eine Wunde, die irgendwie nicht heilen will. Und auch für dich ist diese Zusage, ich mache alles neu. Gott ist es, nicht, hey, mach das neu. Krieg das irgendwie hin. Schau mal, wie du das hinkriegst. Gott sagt, ich bin der, der schöpferisch tätig ist. Ich bin der, der hier aktiv ist. Und ich werde alles Zerstörerische, Chaotische, Schmerzhafte, alles, was Trauer auslöst, alles, was tödlich ist in dieser Welt, entfernen. Und Johannes benutzt für dieses Neu ein wunderschönes Bild. Er benutzt das Wort oder das Bild vom Reinigen durch Feuer. Denn wir denken, es verbrennt im Feuer. Ja, das, was nicht Bestand hat, verbrennt. Aber alles andere bleibt rein, gereinigt, enthalten. Denn dieses Bild verwendet er in diesem Gerichtsbild. Das Alte, das Schlechte, das, was keinen Bestand hat, das wird verbrennen. Das wird nicht Teil dieses Neuen sein, weil es nicht in diese Welt passt und dahin gehört. Weil es sonst irgendwann wieder Trauer, Schmerz und Tod bringen wird. Es wird neu sein. Und Gott hat für dich etwas Neues vorgesehen. Nicht durch Politiker, nicht durch irgendwelche Machthaber, nicht durch Wissenschaftler, nicht durch Wirtschaftsweise oder Unternehmer, nicht durch irgendwelche anderen Helden und auch nicht durch dich. Gott sagt von sich, ich bin es. Ich mache alles neu. Das ist die Hoffnung, die wir haben, dass Gott etwas Schönes vorhat für dich und für dein Leben. Ganz gleich, wie es jetzt gerade aussieht. Und es ist so voller Schönheit und ich liebe dieses Bild, was Augustinus verwendet hat. Er hat gesagt, Augustinus im heutigen Nordafrika gewirkt am Meer und er betrachtete eines Tages den Sonnenuntergang und betrachtete die Schönheit des Sonnenuntergangs am Meer. Und vielleicht kennst du das. Für mich sind es Sonnenuntergänge am Berg. Berg, Meer, ist mir egal. Aber er guckte sich das an und sagte, welch eine Schönheit. Aber wenn ich bedenke, dass Gott diese Schönheit uns Sündern sehen lässt, um wie viel mehr wird die Schönheit, die er für sein gereinigtes und geheiligtes Volk vorenthält. Ich liebe dieses Bild. Bei jedem Sonnenuntergang denke ich, wow, das ist ein Vorgeschmack. Und wie viel schöner und reiner wird das sein, was kommt. Wenn er mich, das einen Sünder sehen lässt, hier in einer gefallenen Welt. Gott hat etwas vorbereitet für dich. Und darum ist diese Frage, was es bedeutet, auch schon ein Stück weit beantwortet und auch weist schon darum, warum brauchen wir das? Warum brauchen wir das? Ich mache alles neu. Weil das Leid und der Chaos dieser Welt unseren Blick oft versperren auf Gottes Absichten und Gottes Ziele. Denk daran, diese Zeilen sind nicht primär für uns geschrieben, sondern sind primär für Menschen in schlimmster Verfolgung, in Hoffnungslosigkeit geschrieben. Menschen, die nicht wussten, wie es mit ihnen weitergeht, ganz geschweige, wie es mit ihren Kindern weitergeht. Die wussten, dass die Nachfolge hinter Jesus, dass sie zu ihm gehören, für sie schlimme Konsequenzen haben wird. Und diese Hoffnung, dass Gott einmal etwas Neues schaffen wird, hat ihnen Halt gegeben. Dass ihr Leben nicht nur das ist, was sie gerade sehen und erleben. Und vielleicht denkst du dasselbe auch über dein Leben. Vielleicht ist die Wunde gerade so stark, dass du sagst, boah, ich weiß gar nicht, wie das geht. Aber Gott macht deutlich, wir brauchen das. Und hier sehen wir etwas in dem Text, was das nochmal so deutlich macht. Der neue Himmel und die neue Erde erscheinen. Und der erste Himmel und die erste Erde sind vergangen. Also sie sind nicht mehr da, so wie wir sie kennen. Und das Meer ist nicht mehr da. Und hier finden wir einen sehr schönen Beweis für apokalyptische Sprache. Also wenn du dich fragst, was ist so die Sprache der Offenbarung ist oft bildlich. Und Johannes bedient sich bei Dingen, die Leute damals verstanden haben. Und das Meer war nicht die Côte d'Azur. In diesem Buch ist nicht das Meer die Côte d'Azur, die Nordsee, die Ostsee. Nee, das Meer ist der Ort des Chaos. Das ist der Ort, wo das Böse lebt. Weil das Meer unberechenbar war für die Leute damals. Wir sehen ja oft die Bilder von dem wunderschönen Meer, so ganz glatt, vielleicht mit ein paar Wellen und ein paar Surfern, die so da drauf sind. Aber habt ihr mal so einen Tanker auf der Nordsee gesehen, wenn so ein richtiger Sturm ist? Da bin ich echt froh, dass ich Boden unter den Füßen habe. Und jetzt müsst ihr euch das vorstellen für die Leute damals, ohne GPS, ohne irgendwelche großen Tanker, sondern in normalen Booten. Das Meer ist eine Gewalt, dieses Unkontrollierbare. Und wir unterschätzen manchmal in unserer Zeit, wo wir alles im Griff haben, wie chaotisch und lebensbedrohlich diese Welt ist und wie zerstörerisch sie ist. Wir im Westen haben ein echt bequemes Leben, aber die Welt will uns eigentlich zerstören und das Leben nehmen, obwohl Gott sie anders geschaffen hat. Aber dieser Planet, dieser Kosmos ist eigentlich lebensbedrohlich für uns. Nicht zuletzt durch uns Menschen, Wir sind das Bedrohlichste auf diesem Planeten. Durch unsere Habgier, durch unsere Ziele, durch unseren Individualismus, durch unser Machtstreben, durch unseren Geltungsdrang. Denn das durchlebten die Leute da. Die haben Chaos erlebt. Die wussten nicht, was der Kaiser in Rom irgendwie sich überlegt. Welche neuen Methoden. Und in diese Situation spricht Gott hinein und sagt, ich habe einen Plan. Ihr habt diese Rettung nötig. Es geht nicht nur darum, dass ich irgendwie so ein bisschen was neu mache. Dass ich nur so ein bisschen ein Pflaster drauf gehe. Nee, ich mache alles neu. Darum ist Jesus in die Welt gekommen. Jesus ist nicht nur um die Welt gekommen, um uns unsere Sünden zu vergeben, sondern um die Welt, den Kosmos mit ihm zu versöhnen. Das ist was komplett anderes. Die Sünde, die uns vergeben wird, ist wichtig dafür. Aber die Sünde und diese zerstörerische Kraft ist alles, was uns das Leben nimmt. Es ist ein Fleck, den Gott nachhaltig weghaben will. Gott macht alles neu, weil diese Welt und unser Leben durch das Chaos, den Tod, die Trauer, die Klage und den Schmerz nicht mehr wiederzuerkennen ist. Sie wird entstellt in etwas, was sie eigentlich nicht sein sollte und nicht Gottes Plan entspricht. Gott will nicht unser Leid. Das war nie sein Plan. Gott will nicht, dass Krankheit uns dahinrafft. Das ist nicht sein Plan. Sein Plan ist, dass wir in Gemeinschaft mit ihm leben, von Angesicht zu Angesicht. Aber solange diese Sünde hier noch ist, ist das Teil dieser Welt. Und Gott will es verändern. Er will nicht mehr, dass das Chaos da ist. Er will bei ihnen wohnen. Er will bei uns wohnen. Er will keine Tränen. Er will keinen Tod. Er will keine Trauer, kein Klagegeschrei. Er will neu machen. Er will neu machen, was die Sünde zerstört hat. Und es ist so gut, dass Gott uns noch nicht aufgegeben hat. Eine Veranschaulichung dafür. Ich habe heute Morgen mein Hemd gebügelt. Das mache ich selbst. Und mein Bügeleisen hat etwas gemacht, was mich mega frustriert hat. Denn bei der Aktivierung des Dampfes kam irgendwie Rost aus den Leitungen raus. Ich weiß nicht warum, ich bügele regelmäßig, aber naja. Und jetzt ist hier so ein Streifen. Ein Roststreifen. Der ist da, um zu bleiben. Also meine Frau macht echt viel, viel mit Wäsche. Das Ding ist durch. Und das ist doof. Ich mochte dieses Hemd. Das ist noch nicht mal so alt. Und das war nicht gerade günstig. Bitte? Altkleider? Nee, Predigtbeispiel. Denn, weißt du, wie gehen wir denn damit um, wenn so etwas nicht nur auf unserem Hemd ist, sondern in unserem Leben, wenn da so eine Markierung ist, so eine Wunde? Etwas, was jemand gesagt hat, mein Scheitern. Was machen wir? Gehen wir so vor wie mit dem Sperrmüll? Und Neues her. Zum Glück hatte ich noch eins, was mir passte nach Weihnachten, schnell gebügelt und für euch schick gemacht. Aber ich hatte kurzzeitig überlegt, hey, zieh's an. Auch mit dem Fleck. Denn wisst ihr, die Wunden der Sünde tragen wir mit uns herum. Die Wunden der Worte, die uns gesagt wurden, auch wenn wir sie vielleicht vergeben haben, aber die Wunden sind da. Hey, ist es nicht gut, dass Gott uns nicht aufgegeben hat? Dass Gott nicht gesagt hat, oh, das mit dieser Welt, diese Sünde ist da, um zu bleiben. Und hätte sagen können, hey, weg damit. Ich fange hier auf einem neuen weißen Blatt an. So geht Gott nicht vor. Er geht hin und er reinigt diese Sünde nicht nur auf eine Art, sondern er verwandelt sie, dass es nicht mehr ein Zeichen der Niederlage oder der Scham ist. Denn wir gehen manchmal hin, wir versuchen das noch mit allen möglichen Sachen zu machen. Und Gott sagt, lass mich machen. Wir haben es nötig, weil wir kriegen diesen Fleck, wir kriegen diese tödliche Macht der Sünde nicht aus unserem Leben getilgt. Also warum brauchen wir es? Weil wir nicht hinkriegen, die Sünde und den Tod und alle Konsequenzen, die sie mit sich bringen, aus unserem Leben zu kriegen. Wir brauchen dieses Eingreifen Gottes, dass wir neu werden. Wir haben es absolut nötig, dass Gott schöpferisch eingreift. Aber wie? Wie mache ich dieses, ich mache alles neu, zu einem Teil meiner Realität? Wie beginnt das? Wie wird das sein? Und diese Antwort gibt Johannes in dem Text. Wer siegreich ist und standhaft im Glauben, wird das alles als Erbe erhalten. Ich werde sein Gott sein und er wird mein Kind sein. Und was Johannes hier deutlich macht, es geht hier nicht um Perfektion. Nicht, wer besondere Leistungen erbringt, wer besonders viele Leute zum Glauben geführt hat. Nee, wer standhaft bleibt, wer treu bleibt. Und das seht ihr durch das gesamte Buch hindurch, durch die gesamte Offenbarung. Immer wieder, wer treu bleibt, wird den Siegespreis erhalten. Wer treu bleibt, wer standhaft bleibt. Es geht um das Festhalten an der Beziehung. Gott, ich halte an dir fest. Und ich habe eben, als Judith so den Text gelesen hat, habe ich gedacht, oh, hätte ich den Text vorher abbrechen sollen. Das ist so eine schöne Note, ne? Wer siegreich wird. Aber auch hier macht Johannes wieder so einen Gegenpart und sagt, hier Leute, wenn ihr aber das nicht macht, dann gibt es Konsequenzen für euch. Denn anders, die Leute, die nicht treu sind, Feiglinge, also Leute, die Angst haben und sagen, ey, ich weiß nicht, ob Jesus das hinkriegt mit dem Fleck. Das lohnt sich nicht. Ich gehe meinen eigenen Weg. Und die treulos sind, die abscheuerregende Dinge tun, die Dinge machen, die ihren Körper, wo sie sagen, ich tue das, wonach ich mich fühle. Das, was Gott für mich vorbereitet, schauen wir mal. Und deswegen, Hurerei ist etwas, da gehen Leute ihren Trieben nach. Leute, die Zauberei betreiben. Wenn ihr mal Interviews mit Zauberern gesehen habt, ich habe jetzt ein Interview gesehen mit einem Warlock, also einem Hochmagier, der in den größten satanischen Zirkeln unterwegs war. Und der wurde gefragt, warum hast du das gemacht? Fandst du Satan irgendwie interessant? Er sagt, nee, ich wollte Macht. Ich wollte Macht. Ich wollte Macht über dieses Leben haben. Ich wollte, dass die Leute Angst vor mir haben. Und darum habe ich Praktiken gemacht, damit ich Macht habe. Zauberei ist etwas, wo wir denken, hey, ich mache etwas, um Macht zu haben. Götzendienst. Ich vertraue einer Sache, dass sie mein Leben besser macht, dass sie mein Leben neu macht. Eine neue Diät, eine neue Ernährungsmethode, ein neues Gadget, ein neues Werkzeug, ein neues Auto, ein neues Haus, einen neuen Partner, ein was auch immer. Und ich verfalle der Lüge, dass das mein Leben besser macht. Jesus sagt, das ist gefährlich, denn das ist der zweite Tod. Du wirst nicht nur einmal sterben durch den physischen Tod, sondern weil du darauf deine Hoffnung gesetzt hast, wird das alles sein, was du hast. Aber weder Zauberei, Götzendienst werden dir irgendwann helfen, weil die sind besiegt. Die sind nicht mehr Teil dieser neuen Schöpfung. Also überall, wo du denkst, hey, diese Flecken in meinem Leben, dieses Chaos, dieser Schmerz, wenn ich nur das tue, dann wird es mir besser gehen, statt auf Jesus zu hoffen. Bleibst du damit allein? Und das ist die Tragik dieser Stelle und gleichzeitig diese Einladung. Gott sagt, ich mache alles neu. Vertraue mir. Und es wird zum Teil unserer Realität, wenn wir standhaft an ihm festhalten. Und manchmal ist es nur ein Festhalten ohne Kraft. Ein Gott, ich weiß nicht, wie ich das hinkriegen soll. Aber ich halte mich an dir fest. Ich sehe nur den nächsten Schritt, aber ich halte mich an dir fest. Ich weiß nicht, was das für mich bedeutet, aber dieser Schmerz, dass so über mich geredet wurde, nee, nicht ich werde Richter sein. Nicht ich gehe eigene Wege, sondern ich lasse dich für mich streiten. Dass du mich neu machst, dem vertraue ich. Das, was du über mich sagst, soll mehr gelten als das, was die anderen über mich sagen. Nicht meine Krankheit, Jesus, sondern du. Und ich bin standhaft, weil ich an dir festhalte, an dem, was du versprochen hast. Dass das, was du sagst, dass du es neu machen wirst, wahr ist. Also, was heißt das ganz praktisch? Und da hat mir unser Trauvers sehr geholfen, denn Jesaja, also Johannes ist, borgt sich hier, also sehr ähnliche Sprache. Das ist manchmal so interessant, dass Gott, das ist ja nicht das erste Mal, dass Gott sagt, ich mache alles neu. Das taucht bei Jesaja ein paar Mal auf, aber hier ist etwas Wichtiges. Schaut her, ich schaffe etwas Neues. Es beginnt schon zu sprießen. Merkt ihr es denn nicht? Ich lege einen Weg durch die Wüste an, im trockenen Land lasse ich Ströme fließen. Also genau dieselben Bilder, die wir hier in Offenbarung 21, 22 sehen. Genau dieselben Bilder. Ein Fluss, der durch die Wüste geht. Und Jesaja sagt, schaut hin. Ich habe schon angefangen. Und diese Erinnerung ist etwas, was unglaublich hilft, treu zu bleiben. Hinsehen, hinhören, hingehen. Hinsehen. Was hat Gott angefangen? Wo hat Gott schon angefangen? Denn in Jesus hat er dieses Reich schon angestoßen. Es hat begonnen. Und durch seinen Geist wirkt er Neues. Denn diese neue Schöpfung hat in uns begonnen. Paulus sagt das in 2. Korinther 5, Vers 17. Wir sind eine neue Schöpfung. Wir sind es. Warum? Weil wir zu ihm gehören. Er hat schon angefangen. Merkt ihr es denn nicht? Sehen wir es nicht? Sehen wir nur auf den Fleck und merken nicht, wie Gott eigentlich schon angefangen hat, Neues zu machen. Und deswegen hinsehen. Schau hin. Schau hin. Was hat Gott schon alles Neues begonnen? Und dann hör hin. Denn die Worte wurden auch für dich aufgeschrieben. Der zweite Teil der Jahreslosung. Hör hin. Was sagt er dir zu? Und vielleicht helfen dir da diese beiden Fragen, die ich am Anfang hatte. Und verwandle sie vielleicht ins Gebet. Gott, was willst du, dass ich im alten Jahr zurücklasse? Gott, was willst du, dass ich im alten Jahr zurücklasse, weil es nicht zu dieser neuen Schöpfung gehört? Was willst du, dass ich vergebe? Was willst du, dass ich im alten Jahr lasse? Weil es nicht zu deinem Plan, etwas Neues in meinem Leben zu schaffen, gehört. Gott, was möchtest du, dass in diesem Jahr zunimmt? Was möchtest du Neues in mir schaffen? Sieh hin, hör hin und hör auch auf die Verheißung, dass Gott dir zusagt, hey, ich will, ich mache alles neu. Ich werde es tun. Ich bin dabei. Ich habe nicht aufgehört. Schau hin, hör hin und dann tu, was er dir sagt. Und den letzten Part, da kann ich dir nicht helfen. Bei den ersten beiden, dafür sind wir hier. Das ist das, was wir hier machen. Wir schauen hin. Wir hören hin. Und wir werden es heute auch im Abendmahl tun. Denn dort, und deswegen haben wir bewusst diese Form gewählt, dort wird die Gaben und die Zusagen Gottes zu euch herunterkommen. Nicht ihr geht dorthin, um zu empfangen, sondern es kommt, weil es ein Geschenk ist. Und es sagt euch zu, ich will etwas Neues machen, auch in deinem Leben. Hör hin. Wo will Gott etwas Neues machen? Wo will er, dass du das Alte zurücklässt? Wo will er etwas Neues entstehen lassen? Und bei dem letzten Teil, da erfordert es deinen Glauben. Welches Telefonat musst du führen? Welchen Brief schreiben? Welches Gespräch suchen? Welche Schritte gehen? Das ist nur etwas, was du mit Gott abmachen kannst. Aber ich wünsche dir Mut. Und wir wollen uns diesen Mut durch das Hinschauen auf ihn nehmen. Wir wollen uns diesen Mut nehmen, indem wir auf ihn schauen, ihn anbeten. Damit es zum Teil unserer Realität wird. Damit wir sehen, wer er ist. Befreit durch deine Gnade. Werden wir gleich singen. Und es ist nicht nur eine Unterbrechung im Gottesdienst, dass ihr jetzt mal etwas anderes, etwas Melodischeres hört als meine Stimme. Es ist eine Einladung an dich hinzusehen, es zu beten. Gott, ich bin befreit durch deine Gnade. Ich bin kein hoffnungsloser Fall. Ich bin hoffnungsvoll, weil du am Kreuz etwas gemacht hast. Wir schauen aufs Kreuz und wir sehen auf den Löwen, der regiert. Und das Lamm, das für uns geopfert wird. Lasst es uns in Anbetung tun und nachher miteinander das Abendmahl feiern. Und vielleicht nutzt du auch die Zeit, während wir diese miteinander Gott anbeten, um den Platz einzunehmen, den du für das Mahl brauchst. Hier werden gleich auch noch der Gemeinschaftskelch gegeben. An den anderen Stellen werden die kleinen Kelche rumgehen. Also Nutzt die Zeit, um hinzusehen, hinzuhören und Kraft für die neuen Schritte zu bekommen. Gott segne dich dabei. Amen.